In diesen Tagen horchen alle Menschen, was in der Welt Aufregendes, Schlimmes passiert. In solchen Tagen blicken wir auf den Herrn, der ewige Gott, der Herrscher der Welt. Der hält unser Leben. Ich will Sie grüßen mit dem Psalmwort, das ist im Psalm 73. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Wir wollen miteinander das Lied singen, dass der Morgenglanz der Ewigkeit in unsere Welt hineinleuchtet. 349, wir singen die Verse 1 bis 3, 349. Unser barmherziger Herr, wir dürfen dich anbeten und dich preisen und uns freuen, dass dein Thron nicht wankt, auch in einer wirren Weltgeschichte, auch im unheimlichen Geschehen, da vollziehst du doch deinen Plan und bringst ihn zum Ende. Und deine Barmherzigkeit ist noch nicht vorbei. Du willst heute mit uns reden, du suchst uns und du lässt dein Wort überall in der Welt verkündigen und rufst uns auf, deiner Stimme uns zu öffnen. Da möchten wir dich bitten, dass du alle Hindernisse von uns wegnimmst. Vergib uns, Herr, wo wir oft taub sind für dein Reden, wo wir so angefüllt sind mit vergänglichen, nichtigen Dingen, die uns bewegen und wo wir dein Wort nicht hören. Und so wirke du doch Frucht, heute bleibende Frucht für deine Ewigkeit. Wir wissen nicht, wie lang die Zeit ist, die du uns gibst in dieser Welt, aber unsere Zeit steht in deinen Händen und das macht uns so ruhig und so fröhlich. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. Amen. diesen Tagen erleben wir, wie uns das so bestimmt, was gerade in den Ereignissen der Welt obendran steht. Und dann wird uns erst bewusst, dass wir das gar nicht so leben, wie es der Chor gerade gesungen hat. Ich bin bei dir und habe meine Heimat bei dir, Herr. Und was auch kommt und morgen und wo ich gehe und stehe, du bist da. Das soll doch von diesem Gottesdienst mit uns gehen, dass wir wieder umkehren und aufbrechen zu diesem erfüllten Leben bei Gott. Ich will einmal auch die Trüben grüßen in der Fernsehübertragung, auch die vollgepferchte Kinderübertragung drüben, die treuen Mütter und Väter, dass das in unserem Leben ganz neu sichtbar wird, ist so wichtig. Auch bei den Kranken, die nur über die Kassetten mit uns verbunden sind. Wir lesen als Schriftlesung Johannes 15. Dort hat Jesus ein Bild gebraucht, das auch in unserer Gemeinde ganz besonders lange eine Verbindung hat. In der alten Ludwig-Hofacker Kirche, die 1944 zerbombt wurde, war dies im Chorraum, im Altarraum, es war ja eine ganz schlichte Kirche nur, war dieses Wort vom Weinstock dort angebracht, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. In dem Kapitel später kommt das ja noch, wie da gerade in diesem Bleiben in Jesus die große Geborgenheit liegt und die Schrecken weichen und die Angst kein Recht mehr hat, die Weltangst. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das hören wir jetzt auch vom Chor. Nun singen wir miteinander das Lied, das der in Cannstatt geborene und dort auch begrabene Otto Riedmüller uns in diesem Jahrhundert geschenkt hat. Herr, wir stehen Hand in Hand, ein Lied, das gerade uns oft anspricht, auch durch seine Realität, seinen Realismus. 473, alle 6 Verse. Und schlagen Sie in Ihren Bibeln bitte auf Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 11. Von Vers 19 bis Vers 26. Überschrieben die ersten Christen in Antiochia. Das ist das Antiochia am Orontes. Es gibt zwei in der Apostelgeschichte. Das Antiochia in der Türkei, in Pisidien, so ist in der Bibel meist genannt. Dieses Antiochia liegt in Syrien. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern, und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Es war also ein Inspektionsgang. Die hatten Unruhe, ob das auch wirklich mit rechten Dingen zugehe. Offenbar war für die ersten Christen der Schritt doch ungeheuer groß, dass man jetzt zu den Heidenvölkern auch das Evangelium von Jesus trägt. Als dieser, also der Barnabas, dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, dass es auch jedem klar ist, das ist nicht der Barabbas, sondern der Barnabas, eine Säule in der urchristlichen Gemeinde, ein besonders hervorragender Seelsorger, der an verschiedenen Stellen erwähnt wird und immer wieder sehr viel für den Bau der Gemeinde in Jerusalem getan hat. Da wurde Barnabas froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben, denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Da muss sich Grauenhaftes in Judäa abgespielt haben. Nach der Verfolgung des Stephanus, da war der Fanatismus dieser Leute noch nicht zu Ende, sondern im Gegenteil, mit blindwütigem Hass jagten sie die wenigen Christen in der Stadt. Sie schlugen die Türen und die Fenster ein, sie zogen sie auf die Plätze und wollten sie auch hinrichten. Und Sie wissen, wie das so geht manchmal, wenn Menschen mit Hass, mit Fanatismus, mit Erregung leidenschaftlich ankämpfen, auch gegen Christen. Und da steht gar nichts in der Bibel davon. Steht ja nur am Rande hier am Beginn unseres Abschnitts, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Eine große Flüchtlingsbewegung entstand und die Leute sind losgerannt. Diese ersten Christen von Jerusalem waren froh, wenn sie ihre Kinder retten konnten, haben Hab und Gut, Haus und Hof zurückgelassen und sind bloß gegangen, um ihr Leben zu retten. Hunderte von Kilometer weit bis nach Zypern, bis nach Phönizien, irgendwo, um einfach zu überleben. Und die Bibel berichtet uns nichts weiter über dieses Geschehen. Deshalb habe ich Ihnen heute Morgen dieses Wort ausgesucht. Es gibt aufregende Tagesmeldungen, Ereignisse, die uns in Atem halten, wo wir sagen, hast du gehört, pass auf, da ist was los, das musst du wissen. Und die Bibel geht einfach drüber hinweg. Obwohl das so erregende Dinge waren, obwohl das große Geschehnisse waren, geht die Bibel einfach drüber weg. Vor Gott ist das alles nicht wichtig. Gottes Geschichte läuft ganz anders, als die Menschen meinen. Und das, was in unseren Augen groß und wichtig und vor allem aufregend ist, das ist es für Gott gar nicht. Und wir sollten uns das heute Morgen wieder merken. Wir sollten wieder fröhlich sein. Wenn das wahr ist, dass Gott seine Geschichte treibt und die Menschen ihm gar nicht dazwischen pfuschen können. Und Gott seine Sache zum Ziel bringt, da wird in der Bibel auch nicht viel gesprochen, was die römischen Kaiser gemacht haben. Es wird nicht erwähnt, wie der Paulus gestorben ist und wie Petrus hingerichtet wurde, ist doch nicht wichtig. Es gibt vor Gott nur eine wichtige Sache, wie in dieser letzt betrübten Zeit, in dieser unheimlichen Welt, das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und wichtig ist, dass wir in dieser großen Bewegung dabei sind, dass Gott uns brauchen kann und uns in seinen Dienst nimmt. Und da müsste man jetzt ja eben miteinander das Lied anstimmen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. So ist das mit der Gottesherrschaft. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Das ist nicht herrlich, wenn sie den Stephanus zu Tode prügeln und steinigen. Das ist nicht herrlich, wenn man die Christen von ihren Häusern vertreibt. Das ist herrlich, dass Gott im Verborgenen allem bösen Tun der Menschen zum Trotz dennoch sein Reich baut. Und es könnte sein, wir wissen das gar nicht mehr, wir sehen es gar nicht, wir sind blind dafür, weil wir bloß noch die schrillen Ereignisse unserer Tage hören, weil wir bloß noch über das reden, was alle Welt redet. Und darum ist gut, wenn wir heute Morgen auf das wieder hören, was Gott in unserer Welt tut. Und ich will diesen Leuten da ein wenig nachgehen, die da geflohen sind. Mein erster Punkt, sie haben einen Schatz, den niemand von ihnen rauben kann. Kennen Sie Flüchtlinge? Auch wenn heute Flüchtlingsströme in dieser Welt geschehen, dann werden sie interviewt von den Reportern und dann erzählen die stockend, atemlos, wie es ihnen erging. Furchtbar ging es uns und was wir alles verloren haben und wie die uns gedemütigt haben und was wir alles Schlimmes erlitten haben. Und dann schreien sie, wo ist denn jemand, der uns hilft? Aber bei diesen Flüchtlingen kein Wort davon. Was reden sie? Sie reden nichts anderes als das Evangelium von Jesus. Das versteht man überhaupt nicht. Hat das die denn gar nicht bewegt? War ihnen das gar nicht wichtig? Offenbar nicht. Es geht einem schon nach, wenn man plötzlich in einer fremden Stadt steht und nichts mehr hat. Vielleicht noch eine Tasche mit dem Nötigsten und im Leben bedroht ist. Aber diese ersten Christen haben gar nichts anderes in der Welt erwartet. Sie wussten, dass in dieser Welt der böse Fürst der Welt regiert. War für sie nicht neu. Darum sprechen sie nicht von dem Leid, das ihnen widerfahren ist und von dem Unrecht und von dem großen Verlust und von dem Heimweh und sie schreien nicht von Gerechtigkeit. Man muss einmal dem Punkt noch ein wenig nachgehen. Es ist ja auch in unserem Leben so, dass uns das doch sehr tief trifft, wenn wir Schweres erleben, wenn wir leiden müssen. Und wir alle zerbrechen ja mit unserer Persönlichkeit an unserem Schicksal. Das ist bei uns allen so, dass wir sagen, ja, was ist jetzt mit meinem Leben? Wenn jetzt so Schlimmes bei mir passiert, wie soll das alles weitergehen? Und dann sind wir verzweifelt und wissen nicht mehr aus und ein. Aber echte Christen, wirkliche Christen, so wie diese Leute damals waren, die waren anders. Die sind nicht an ihrem Schicksal zerbrochen. Das hat sie gar nicht stark berührt. Sie sind am heiligen Gott zerbrochen. Das war viel früher geschehen. Als sie entdeckt haben, wir können mit unserem Leben vor Gott nichts tun. Wir sind verlorene Leute und wir können unser Leben nicht vor Gott mehr ordnen. Wir haben den Fluch Gottes bloß noch verdient. Und dann haben sie das Evangelium gehört. Jesus ist der barmherzige Herr, der uns annimmt und der unser Leben verändert und der uns in seinen Dienst nimmt. Und von dieser Stunde an war in ihrem Herzen bloß noch Platz fürs Evangelium von Jesus. Und darum wollten sie nur bei Jesus bleiben und sie konnten nur noch von Jesus reden. Und das war echt. Die anderen Dinge haben sie nicht mehr bewegt. Sie waren nicht Bürger dieser Welt, sondern sie waren letztlich schon in einer ganz anderen Heimat zu Hause. Es ist eine Frage, wo unser Herz heute Morgen ist, ob uns das auch so bewegt, wie das mit dem Zins weitergeht, mit der Wirtschaftsentwicklung, mit den Arbeitsplätzen, ob das eine Weltkatastrophe gibt und mit der Umwelt. Ich möchte nicht sagen, dass das alles gering zu achten ist, aber die Frage ist, was erfüllt Ihr Herz? Und für diese Leute damals, die Flüchtlinge, die aus Judäa und Jerusalem nach Phönizien und nach Zypern gelaufen sind, die waren voll der Freude. Ich stehe in meines Herrn Land und will drin stehen bleiben. Ich habe einen großen, starken Herrn und der regiert mein Leben und ich darf unbesorgt sein, wie alles auch wird. Ich lege es in seine Hand. Ich kann das sowieso nicht meistern. Und das hat sie erfüllt und darum haben sie überall davon geredet. Jetzt beobachten wir noch etwas Zweites. Da steht da, die Hand
des Herrn war mit ihnen. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Ich habe mir das so auszumalen versucht, wie die damals nach Antiochia kamen. Es war die drittgrößte Stadt, wenn ich recht weiß, des alten Römerreiches, eine gewaltige Weltstadt. Ein großer Hafen war dort. Dort liefen die großen Wirtschaftsgeschäfte. Und die Flüchtlinge wussten ja nicht, wo sie hingehen sollten. Sie hatten kein Dach über den Kopf. Sie hatten keine Freunde, die sie aufnehmen konnten. Aber die ersten Menschen, mit denen sie sprachen, das waren, so wie die Juden in ihrem Stolz oft sagen, Goyim, das sind die Heiden, die nichts vom Gott Israels wissen. Das waren also verantwortliche Kaufleute, das waren einflussreiche Leute der Stadt. Aber wie die Flüchtlinge dahin kamen, dachten die, ach, was sind die arm, mit ihrem ganzen reichen Luxus. Mit ihrer großen Weltwirtschaft. Die haben ja keinen Heiland im Leben und im Sterben. Und darum reden sie von Jesus. Manche meinen, wenn wir immer wieder von Mission reden, dass er irgend so ein Dreh, den man runterspulen muss. Ist doch bloß eine Frage, ob sie ein Herz haben und mitfühlen können mit ihren Zeitgenossen. Wenn Sie das einmal sehen, wie arm sind die Menschen, die bloß materielle Güter in Hülle und Fülle hatten, alle Tage leben herrlich und in Freuden, und die doch sterben und keine Hoffnung haben. Und sie reden von dem, was ihr Herz erfüllt, und der Herr war mit ihnen. Das ist der größte Reichtum, wenn der Herr mit einem geht, auf so eine schwierige Flüchtlingstour, wenn der Herr mitgeht, dann öffnet er die Türen. Und dann schenkt es Gott, dass so ein schlichtes Wort, dass Flüchtlinge, Fremde, die da in die Stadt kommen, reden, Wurzel schlägt und Menschen nicht bloß zum Glauben kommen, da steht das Wort, sich bekehren. Das Allerschönste. Wenn einer mit der ganzen Tat sein Leben unter die Herrschaft Jesu stellt und ein anderer verwandelter Mensch wird, nicht bloß der Spur nach sich christlich nennt, der Herr war mit ihnen. Und wenn das bei ihnen jetzt so auch so gehen würde, der Herr ist mit ihnen in ihrer Berufsarbeit. Er geht mit. Und er lässt ihnen gelingen. In einer kranken Zeit und der Herr war mit ihnen. Dann muss man gar nicht von dem reden, was einem Verlust ist und was man in diesem Augenblick vermisst, der Herr ist da. Und er füllt alles aus und lässt es gelingen. Ich erzähle das immer so gerne an der Geschichte von Josef. Den kennen wir ja seit Kindertagen. 1. Mose 39 steht das, wie Josef ja nicht bloß von seinen Brüdern so misshandelt wurde, sondern dann auch noch völlig zu Unrecht wegen dieser gemeinen Frau Potiphar ins Gefängnis kommt. Wenn einem so übel mitgespielt wird, dann regt man sich doch auf, dann lehnt man sich auf gegen sein Schicksal und sagt, warum geschieht mir so etwas? Und dann passiert es noch dem Josef, dass seine treuen Mithäftlinge, denen er noch in einer schwierigen Stunde hilft und die Träume deutet, ihn vergessen. Besonders der in die Freiheit kommt, vergisst ihn. Und Josef bleibt auf Jahre hinaus zurück im Gefängnis und niemand denkt an ihn, außer der Herr. Und da heißt 1. Mose 39, Vers 23, aber der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Auch im Gefängnis, auch in ganz schwerer Krankenzeit, auch wenn man meint, man sei ganz von Gott verlassen, wenn er da ist und einem das gelingen lässt, dann ist gar nichts mehr notvoll. Dann braucht man nicht am Klagen stehen bleiben. Darum sind die Flüchtlinge solche Leute, die viel tun dürfen und wirken. Das ist ein Geheimnis Gottes, wie er das mit uns machen kann, auch wenn wir ganz schwach sind, wenn wir gar keine Einflussmöglichkeiten haben. Gott hat oft durch die Verfolgung und durch seine mundtotgemachte Gemeinde viel Frucht gewirkt, obwohl die gar nicht mehr reden konnten. Damals konnten sie in aller Schwachheit noch ein Zeugnis ablegen, aber das war viel, viel wirksamer als heute unsere reiche Kirche in Deutschland mit dem vielen Geld und den vielen Mitarbeitern. Und sie hat auch keinen Einfluss mehr im Volk. Da möge uns Gott wieder schenken, dass wir in dieser Einfachheit von Jesus reden. Und das waren keine leeren Worte, das waren keine Phrasen. Das könnte bei uns auch so sein, dass wir uns zerarbeiten in der Fülle der Wege und uns viel, viel Mühe machen. Aber das eine, das Gott heute segnen will, gelingt nicht. Darum habe ich Ihnen vorhin diesen Abschnitt von dem Weinstock verlesen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jetzt wissen Sie, was heute auf der Tagesordnung bei uns oben ansteht. Nicht wie viele Splitterbomben fallen und wann Giftgas eingesetzt ist, sondern ob ich in Jesus bin. Ob ich in diesen Tagen mithelfen darf, dass das Reich Gottes gebaut wird. Dass hier und da Menschen sich bekehren und zum Glauben kommen. Und damals wurden zum ersten Mal in Antiochia diese Leute Christen genannt. Das macht ja der Volksmund, im Englischen sagt man einen Nickname, Spitzname. Wenn da so einer ist, der immer einen Fimmel hat und immer Yoga treibt, dann nennt man ihn eben den Yogi, nicht? Das ist halt so, weil der immer bloß von Yoga spricht. Und dann haben die Leute gleich gemerkt, das ist einer, der immer bloß von Christus redet. Das erfüllt ihn bei allem. Das sind sonst ganz tüchtige Leute, aber den Tick hat er. Und dann hat er den Spitznamen weg. Das ist wunderbar, wenn der Spitzname trifft, Christ. Einer, wo in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wo Jesus mit uns geht und uns gebraucht, auch in wirren Zeiten, in unruhigen Zeiten, wo viel Schlimmes geschieht. Noch das Letzte. Gottes Plan kommt zur Erfüllung. Dass die Geschichte überhaupt in der Bibel steht, hat ja noch einen ganz wichtigen Hintergrund. Eigentlich zielt alles auf die kleine Reise, die der Barnabas machte. Er reiste ja in das heute türkische Tarsus, um den Saulus zu suchen. Sehr interessant, wenn man Bibel liest. Da war ja das erwähnt im Kapitel 9, wie nach der Steinigung des Stephanus der Saulus vor Damaskus eine Erscheinung hat, vom Pferd stürzt und durch den Ananias wieder sehend wird und zum Glauben kommt und Christ wird. Und nun verliert sich plötzlich die Spur des Saulus. So geht das ja manchmal. Die Gemeinde in Damaskus hat ja auch den Saulus nicht richtig aufnehmen können. Es ist mir kein Trost, aber es ist eine Wirklichkeit, dass wir leider immer wieder sehr schlecht drauf sind bei dem, wenn es darum geht, Fremde einzugliedern in eine Gemeinde. Wir bleiben immer bei denen so gerne stehen, die wir kennen. Und der Saulus hat in Damaskus keinen Anschluss an die Christengemeinde gefunden und nach Jerusalem kommt er nicht mehr zurück, weil dort die große Verfolgung tobt. Und dann geht er wieder zurück in seine Vaterstadt Tarsus und lebt dort jahrelang solo als Einzelchrist und hat keinen Bruder um sich. Und der Barnabas, ich sagte Ihnen schon vorhin, er war ein Seelsorger ohnegleichen, der hat das in seinem Kopf. Da war das irgendwo auf seiner Gebetsliste drauf. Was wird aus dem Saulus? Und wie er nach Antiochien kommt, denkt er, da könnte der Saulus ein Amt übernehmen. Und er bittet ihn, sagt, komm doch nach Antiochia und übernehm dort ein Amt in der Gemeinde. Und durch diesen Weg ist Saulus zum Paulus geworden, zum Völkerapostel, weil ein Barnabas sich von Gott führen ließ und offen war für die Weisung Gottes. Er hat ja gar nicht wissen können, was aus dieser Entscheidung einmal werden wird. Er hat es zu seinen Lebzeiten sicher auch nie mehr richtig gehört. Aber wir, die wir heute zurückblicken und sagen, was hat Paulus wirken dürfen? Die ganze Missionierung der Mittelmeerländer. Das Evangelium kam nach Europa. dass wir uns heute hier versammeln, geht auf den Paulus zurück und seine Missionsarbeit. Und die Briefe des Paulus, die er geschrieben hat, das, was er erlebt hat. Man kann sich überhaupt nicht ausmalen, wenn der Barnabas nicht nach Tarsus gereist wäre, wenn man den Saulus hätte einfach irgendwo vor sich hin verkümmern lassen, wenn er nicht wieder in den Dienst zurückgeführt worden wäre. So kommt Gottes Plan zur Erfüllung. Das ist so wichtig, dass heute uns Gott gebrauchen kann. Darf ich es ganz drastisch sagen, damit es keiner missversteht. Sie müssen nicht Prediger werden, sondern dass Sie an Ihrem Platz, wo Sie leben, ob Sie Mutter sind oder ob Sie in einem Büro arbeiten oder in der Schule tätig sind oder wo Sie sind, dass Sie es im Namen Gottes tun, dass Sie sich leiten lassen von den Führungen Gottes und dass Gott durch Sie hindurch sein Reich baut. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Das ist sein Geheimnis. Und ich kann Ihnen jetzt auch gar keinen plumpen Rat hier von der Kanzel geben, sondern bitten Sie Gott, dass er Sie leitet, dass er Ihnen die Gedanken gibt, dass Sie Erkenntnis haben, was dran ist. Und dass Ihr Leben mithelfen darf, dass durch Sie ganz entscheidend das Reich Gottes gebaut wird, dass Sie ein Pfeiler im Heiligtum Gottes werden. Eine belastbare Säule, auf die Gott aufbauen kann. Das will er. Und darum hat der Barnabas auch die Gemeinde in Antiochien ermahnt und hat gesagt, wichtig ist nur, spricht auch wieder nicht von all den schlimmen Vorgängen, die dort sich ereignet haben, und er zückt auch nicht das Taschentuch und weint mit ihnen, sondern er ermahnte sie, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben. Das ist nicht nur vor 2000 Jahren wichtig, sondern heute wichtiger denn je. Manchmal meine ich, es ist eine kleine Schar, die mit festem Herzen bei dem Herrn Jesus bleibt. Unerschütterlich. Und nur ihm dienen will. Bereit zu sein, was er uns aufträgt. Und wer das tut, der darf in der Reichsgottesgeschichte Großes wirken. Der Herr segne euch. Amen. Und nun singen wir, in dir ist Freude in allem Leide, 288.
Thank you.
Du Herr der Welt, unser Heiland, du hast uns bis zum heutigen Tag wunderbar geführt über Bitten und Verstehen. Wir haben deine Macht oft erfahren, auch in Nöten, in Engpässen. Und es gab es oft, dass wir uns verlassen fühlten, und dann warst du da mit deinem Trost und mit deiner Hilfe. Wir sind so froh, dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens mit dir rechnen dürfen, dass uns Menschen nichts tun können, auch alles Böse uns nicht treffen kann, weil du uns beschirmst und beschützt. Wir wollen dich jetzt auch bitten in diesen Tagen für all die Menschen, die leiden unter dem schweren Kriegsgeschehen, nicht nur dort im Golf, sondern auch in vielen Teilen Afrikas, in diesem grauenhaften Bürgerkrieg, in Mosambik, in Angola, in Liberia, in Mauretanien, in Sudan und wo überall, in Somalia, in Uganda. Du kennst deine Gemeinde, gib ihnen doch in dieser Lage dein Evangelium so, dass sie dich bekennen können, dass Menschen zum Glauben kommen, der du gerade in den turbulenten Zeiten deinen Frieden geben kannst, der höher ist als alle Vernunft. Und wir dürfen dich auch bitten für die unter uns, die durch schweres Leiden gehen, die bedrückt sind, die krank liegen und die in der Trauer stehen. Du kannst sie trösten, du kannst sie so fröhlich machen, auch in allem Leid. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir noch zwei Verse, die von unserem Dienst handeln, was wir nun fröhlich wieder anpacken wollen, an Aufgaben, die uns Gott anvertraut hat. 341, die Verse 6 und 7. Die neu da sind, die brauchen nicht bloß den gelben Notizenzettel, der hinten liegt, sondern auch das Blatt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass das gar nicht so bekannt ist. Das Blatt, wo alle unsere Gruppen und Kreise draufstehen, achtseitiges Blatt. damit man in der Gemeinde sich ein wenig auskennt, auch wenn Sie nur einige Zeit in Stuttgart sind, freut uns, wenn Sie sich einmal informieren, was hier alles ist, wo man Kontakt findet und Anschluss findet. Es liegt hinten auch der neue Brief auf von Sibylle Johnston aus Japan. Wenn Sie den mitnehmen, sie schreibt dort auch, wie sie jetzt endlich ein Haus gefunden haben, das sie mieten wollen wieder. Die Gemeinde hat ja ihr altes Plätzchen, wo sie zusammenkamen, aufgeben müssen in Japan. Und nun schreibt sie, die Miete sei etwas hoch. Aber ich habe gedacht, das ist ja ein guter Anlass für unser Opfer. Wenn wir eine kleine Gemeinde in Japan dann stärken dürfen, dass sie doch hier sich sammeln als Gemeinde Jesu. Dort hinten liegt auch noch der Rundbrief von Hans-Martin Kilgus auf. Wir wissen nicht, wie es Ihnen jetzt erging in dem Erdbeben. Wir haben ja verschiedene Mitarbeiter in diesem Gebiet, in dem das schwere Erdbeben war, auch in Pakistan. Wir wollen Gott bitten, dass er Sie beschütze. Heute Abend trifft sich die Mannschaft bei mir um 19 Uhr in der Wohnung. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Erika Ludwig, 58 Jahre, Mesnerin, Dobelstraße 14. Wir haben schon am letzten Sonntag bei dem Abschied auf dem Prachtfriedhof viel davon gesprochen, was wir verloren haben. Nicht nur im Dienst, den Frau Ludwig mit ihren Lieben so getan hat, auch wie die beiden Männer heute und am letzten Sonntag den Dienst getan haben. Nicht nur, dass sie seit 2 Jahren noch ihren Resturlaub stehen hat, sondern dass sie ein Herzstück unserer Gemeinde war. Und die haben wir verloren. Aber wir wissen, dass Gott, unser Herr, auch ganz besonders die Angehörigen tröstet. Und das wollen wir tun, in großer Dankbarkeit, auch fürbittend an die Familie zu denken durch den schweren Verlust. Wir hörten bei der Beerdigung das Wort Jesu, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Dort wissen wir sie jetzt bei Jesus im Frieden. Lasst uns um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.